Borussia Mönchengladbach startet überraschend gut in die Saison, wenn da nur nicht das Ergebnis wäre am Bundesliga-Auftakt am Freitag gegen Leverkusen und es vor allen Dingen den Videoschiedsrichter nicht geben würde. Das Skandalspiel zum Bundesliga-Auftakt. Heute gibt es in der Analyse plus natürlich auch den Ausblick auf den Endspurt und auf den Transfermarkt und das Auswärtsspiel beim VfL Bochum.
Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pfostenbruch mit ein paar Tagen Abstand zum ersten Ligaspiel, dem bitteren wie unverdienten 2:3 zu Hause unserer Borussia gegen Bayer Leverkusen. Vermutlich auch besser so, dass wir ein paar Tage gewartet haben, denn ich habe schon lange keine Niederlage so sehr im negativen Sinne in das Wochenende reingetragen, wie es dieses Mal der Fall war. Darüber sprechen wir jetzt natürlich trotzdem lang und breit, vor allen Dingen auch über die strittigen Szenen. Davon gab es einige. Ich bin Kevin und zugeschaltet Jonas, hi.
Ja, zurück aus dem Urlaub. War eine schöne Zeit, bis dann die ganze VR-Geschichte beim Spiel gegen Leverkusen kam. Ich war ja nicht vor Ort, ich war schön oben in den Alpen und ja, hab mich da sehr geärgert, obwohl ich ja eigentlich ganz entspannt war. Und jetzt darf ich mit dir nochmal in aller Ausführlichkeit über das Ärgernis sprechen.
Ja, der Urlaub ist vorbei. Jetzt müssen wir über die negativen Dinge des Lebens reden. Gleich an dieser Stelle nochmal natürlich die Bitte, hinterlass gerne 5 Sterne bei Spotify und oder Apple Podcasts. Eine Mail an info@pfostenbruch.de bringt euch direkt mit uns in Kontakt. Genauso natürlich eine Direktnachricht bei Instagram, bei Twitter sind wir natürlich auch am Start. Und damit gehen wir jetzt nach dieser Vorrede rein in die heutige Folge, werden inhaltlich und sprechen natürlich über folgende Themen. Auftaktspiel gegen Leverkusen inklusive dem VAR-Skandal oder mehreren davon. Dann haben wir die Kadersituation, die wir unbedingt in den Blick nehmen müssen, weil der Transfermarkt, der biegt jetzt auf die Zielgerade ein. Und wir blicken auch zum Ende hin nochmal kurz auf die anderen Teams. Da gab es einen erfolgreichen Saisonstart, unter anderem für die Frauen und auch für das ein oder andere U-Team. Lass uns jetzt aber gerne beginnen mit dem Freitag, mit dem Highlight sozusagen, mit dem Bundesliga-Auftakt gegen Bayer Leverkusen. Erstmal der obligatorische Blick auf die Aufstellung. Lass uns gerne sachte reingehen in die Folge, deswegen bietet sich da natürlich der Blick auf die Aufstellung an. Es gab jetzt keine großen Überraschungen.
Ja, genau. Also im Vergleich zum Pokalspiel gab es ja im Endeffekt nur eine Änderung, nämlich in der Innenverteidigung. Elvedi wieder genesen. Chiarulli ja dann wieder auf die Bank gesetzt worden. Ja, im Tor, wie gesagt, ist ja alles dann ähnlich, beziehungsweise gleich geblieben mit Omlin im Tor. Netz links, Elvedi, Itakura bilden die Innenverteidigung. Skelly auf rechts, dann Doppel-6, Weigel, Reitz. Hinter dem Stürmer Kleindienst dann die Dreierreihe mit Player, Stöger, Honorar. Ausgefallen, soweit man das sagen kann, sind halt Olschowski und Borges Sanchez, die ja schon jetzt länger raus sind durch ihre Verletzungen. Und Kone, der aufgrund von, soweit ich das aus der Ferne mitbekommen habe, ja anscheinend aufgrund eines eventuell bevorstehenden Wechsels ja nicht berücksichtigt wurde für den Kader.
Ansonsten vielleicht noch erwähnenswert, Lukas Ulrich und Shio Fukuda waren gar nicht auch nominiert worden, weil man sie in der U23 eingesetzt hat, die wenige Stunden zuvor spielte bei Fortuna Köln. Das sicherlich am Ende aber auch keine Überraschung mehr, denn ja, wenn weniger Ausfälle da sind wie aktuell, dann gibt es natürlich da so ein paar Härtefälle und dann fallen natürlich Spieler wie Fukuda oder Ulrich als Kaderoption sowieso raus. Bevor wir ins Spielerische gehen, müssen wir erstmal die Fanszene loben für eine unfassbar gute Choreo, für einen Fanmarsch, der da initiiert wurde von der aktiven Fanszene und an den sich sehr viele Borussen angeschlossen haben, ganz in Weiß. Und dann ging es eben quasi nahtlos so weiter mit einer überragenden Choreo zu Ehren des Bökelbergs. Das hat mir auch sehr gut gefallen. 20 Jahre Borussia Park jetzt waren würdiger Rahmen für das Bundesliga-Eröffnungsspiel.
Also ich wäre dabei gewesen, wenn ich vor Ort gewesen wäre. Ich habe es leider nur durch zugesendete Videos mitbekommen, wie man vom alten Markt aus Richtung Borussia Park gewandert ist. Alle in Weiß, dann die großartige Choreografie zu Ehren des Bökelbergs, das bei mir auch noch sehr im Herzen getragen wird, dieses altehrwürdige Stadion. Und ja, ich glaube, zur zweiten Hälfte hat es ja dann nochmal was Ähnliches gegeben. Ja, ist mir leider ein bisschen viel, durch die TV-Kameras habe ich eher nur viel Qualm gesehen. Das wird wahrscheinlich im Stadion nochmal impulsanter gewesen sein. Ich habe leider nicht so viel davon mitbekommen können am Schirm.
Dann machen wir den Haken hinter das ganze Brimborium. Neben dem Spiel sprechen wir dann jetzt über die 90 Minuten beziehungsweise über die in Summe, ja was waren es dann, 105 Minuten oder so. Es gab ja in der ersten Halbzeit eine satte Nachspielzeit, in der zweiten dann ohnehin mit natürlich diesem unrühmlichen Ende. Aber lass uns chronologisch reingehen. Borussia ist ja erstmal ganz ordentlich in die Partie gekommen. Es war jetzt nicht so das einseitige Kräftemessen, das es vor knapp einem Jahr an gleicher Stelle gab, am zweiten Spieltag der vergangenen Saison, als Leverkusen wirklich von Anfang an zeigte, was eine Hake ist und Borussia Chancen los war. Jetzt sah es ganz anders aus und ja, wir gehen mal rein in die ersten Minuten. Wie hat dir denn der Auftritt gefallen von Borussia und welche entscheidenden Szenen hast du erstmal so ausgemacht? Also bis zum 0:1 gab es ja jetzt nicht so viel und trotzdem, Borussia hatte irgendwie eine ganz gute Grundordnung eigentlich.
Ja, das stimmt. Also grundsätzlich mal so vor dem Spiel, ich habe einige Nachrichten bekommen von Fans vom FC Bayern tatsächlich, die so Borussia ein bisschen die Daumen gedrückt haben, also gehofft haben, dass man Leverkusen irgendwie schlägt, was ich jetzt ehrlicherweise überhaupt nicht gesehen habe, weil ich auch schon Schlimmeres befürchtet habe aufgrund der Auftritte der vergangenen Saison. Ich muss sagen, Borussia hat mich da ja täuschen lassen, glücklicherweise, auch wenn das Spiel am Ende dann verloren wurde. Man hat einen ziemlich guten Start ins Spiel gefunden, fand ich. Ballbesitz definitiv viel mehr, als man es jetzt in der letzten Saison hatte gegen Bayer Leverkusen. Und man war auch deutlich mutiger bei den Offensivaktionen, auch wenn da jetzt nichts Zwingendes passiert ist. Umso ärgerlicher fand ich es dann, dass das ausgerechnet Elvedi dann derjenige ist, der dann im Spielaufbau diesen Pass nach außen auf die linke Seite zum Netz versucht zu spielen und dann Frimpong da einfach schneller schaltet, dass der Ball auch einfach nicht gut gespielt war von Elvedi. Ja, der dann Frimpong dann quasi diesen Platz nutzen kann, der hat ja die Geschwindigkeit, um dann auf die Abwehr zuzulaufen. Zwar konnte Elvedi dann die Flanke noch wegköpfen, aber dann, was dann Xhaka da rausgehauen hat für einen Distanzschuss, wir wissen, dass er das kann. Leider Gottes auch in dieser Situation, ja, 1-0 stand es dann plötzlich, obwohl es eigentlich bis zu diesem Zeitpunkt eigentlich ganz gut aussah. Es war jetzt nicht so nach dem Motto, Leverkusen würde uns jetzt komplett an die Wand spielen und das 1-0 wäre jetzt auf jeden Fall berechtigt gefallen, sondern das kam ja fast, ja, aus dem Nichts, würde ich sagen.
Ja, es kam vor allen Dingen wegen dieser bräsigen Aktion von Nico Elvedi, mal wieder eine bräsige Aktion von ihm, und irgendwie, der Typ wird ja immer mehr zur Definition des Mäanderns irgendwie, also passt sich da einen zurecht, also das verstehe ich nicht, ne, weil das ist ein typischer Elvedi-Pass, sowas sehen wir immer wieder, der Typ hat so gute Anlagen, es ist ein richtig guter Spieler, aber er macht es sich in relativ großer Regelmäßigkeit vergleichsweise in den vergangenen Jahren durch genau solche oder ähnliche Aktionen kaputt. Und dieses Tor kann nicht fallen, wenn Nico Elvedi nicht diesen bräsigen Pass spielt. Ich verstehe es nicht. Zur Wahrheit gehört natürlich auch, das ist dann irgendwie schon ein Sonntagsschuss, ne? Xhaka, überragend, hat doch, glaube ich, auch im letzten Jahr dann direkt getroffen. Also ihm scheint dieses Stadion immer noch zu liegen. Ich habe im Rasenfunk gehört, dass man den auch hätte halten können, wenn alles perfekt gewesen wäre, wenn die Sterne gut gestanden hätten. Ja, mag vielleicht sein, aber da würde ich jetzt Jonas Omlin nichts ankreiden wollen. Granit Xhaka mit dem 1:0 und damit, ja, Borussia so ein bisschen gebremst, was mir aber sehr gut gefallen hat, denn ich hatte erst so die Befürchtung, jetzt nimmt das Spiel so einen ähnlichen Verlauf wie im Vorjahr. Was mir gut gefallen hat, war die Reaktion. Man hat jetzt irgendwie nicht gespürt, dass das für Borussia ein großer Schock gewesen ist.
Ja, also stimme ich dir zu. Ich hatte auch dann den Eindruck, dass jetzt nicht so das Spiel jetzt so kippte in dem Moment. Man hätte jetzt vermuten können, ne, erster Spieltag, Bundesliga-Auftakt, du gehst durch so einen Sonntagsschuss, 0-1 in Rückstand, Elvedi macht den Fehler, absolut richtig mit der Bräsigkeit, hast auch alles richtig gesagt. Aber dann im Gegenzug im Endeffekt, wenige Minuten später hat dann Reitz die Chance, scheitert dann aber an Radetzky, wo er dann leicht gehalten wurde, das habe ich jetzt nicht so ganz mitbekommen. Ich glaube, Diskussion darum, ob da hätte der VAR eingreifen können oder müssen, da bin ich mir jetzt nicht 100% sicher. Ich habe woanders gelesen, dass er sich vielleicht hätte fallen lassen müssen. So what? Also vielleicht kannst du das besser einordnen, als ich das jetzt könnte.
Naja, also ich würde sagen, ich bin völlig fein damit, wenn da keiner eingreift. Alles okay, gut, weil dann verstehe ich den VAR. Keine 100%ige Fehlentscheidung von Schröder auf dem Platz, da keinen Elfmeter zu geben. Sagen wir es so. Aber das Ganze wird hier dann konterkariert im weiteren Verlauf des Spiels. Das ist ja das Problem. Aber ich würde jetzt nicht sagen, ah, hier, das ist ein klarer Elfmeter.
Okay, da in dem Zusammenhang stimme ich ja auch dann zu, klar. Also in der Verhältnismäßigkeit absolut richtig, das so zu sehen.
In der Phase des Spiels wurde es dann relativ ereignisreich. Also Leverkusen hatte ja dann auch kurze Zeit später die Chance aufs 2-0. Boniface mit dem Schuss, mit dem wuchtigen Schuss an die Latte. Dann gab es noch einen Kopfball von Tah nach einer Ecke. Tabsoba, der auch nochmal das Gebälk prüft. Also Leverkusen in der Phase dann doch schon kontrollierend und vor allen Dingen gefährlich. Fast immer gefährlich, wenn es irgendwie in Richtung Strafraum ging.
Ja, ich hatte da in der Phase vor allem den Eindruck, dass das jetzt quasi dahin endet, dass man jetzt irgendwie noch das 2-0 oder das 0-2 aus unserer Sicht kassiert und dann die Sache so langsam dann, ja, gelesen ist, dass die Messe gelesen ist und das Spiel dann halt so ein bisschen auströpfelt und dann man halt dann irgendwie dann, keine Ahnung, einfach verliert, so wie man das halt gewohnt war in der vergangenen Saison. Zum Glück hat mich da auch da wiederum Borussia getäuscht, nämlich einen ganz anderen Ansatz gezeigt, nämlich dann mutiger nach vorne gespielt, so ab der 30. Spielminute, dass auch zum Beispiel Hadecki eingreifen muss nach so einer Hereingabe, die so nicht ganz perfekt gespielt war von Stöger, wo dann Kleindienst nicht rankam. Apropos Kleindienst, der dann auch dann später noch diese wunderbare Ballannahme hatte an der Strafraumlinie, sich irgendwie drehte und dann eigentlich nur der Abwehr, das Abwehrbein oder Abwehrfuß noch verhinderte, dass der Ball überhaupt Richtung Tor flog. Also das war schon sehr anspruchsvoll, was er da gezeigt hat. Also wenn das reingegangen wäre, à la Bonheur, also es wäre wirklich ein wahrscheinlich sehr schönes Tor geworden. Leider, in der Situation hat es nicht funktioniert. Aber es hat mich irgendwie gefreut, dass Borussia da in dieser Phase, obwohl es ja dann wirklich schon hätte 0-2, 0-3 stehen können, weil Latte und Lattenkreuz halt gerettet haben, dass man derart dann nochmal sich zurückkämpft und ja versucht halt wirklich nochmal den Ausgleich zu erzielen, was ich jetzt so aus der letzten Saison nicht so oft das Gefühl hatte, dass Borussia dann versucht, sich zu wehren, sondern eher sich der ganzen Sache hingibt und sagt, ja gut, das wird wohl heute nichts mehr, wir verlieren jetzt heute sowieso, dann können wir es auch erstmal einfach nur verteidigen und dann, ja, das war's dann. Insofern war die Phase für mich schon mal so ein erster Mutmacher in diesem gesamten Spiel, dass das halt nicht hier einfach so gegessen wird, jetzt wenn man jetzt 0-2 zum Beispiel zurückliegt.
Trotzdem in diese Mutmachphase hinein fiel dann das 0-2. Auch da hat man sich jetzt wieder recht bräsig verhalten in der Abwehr. Luca Netz, der keine Chance hat gegen Frimpong und da irgendwie ja alles macht, nur nicht irgendwie angreifen oder irgendwas Sinnvolles. Trotzdem, dieses Tor muss dann nicht fallen, denn wir sind nominell sogar in personeller Überzahl im Strafraum, kriegen den Ball dabei nicht raus und dann ist es letztendlich Florian Wirtz, der nach einem Grimaldo-Abschluss, den Omli noch halten kann, blitzschnell reagiert und das 2-0 erzielt. Und danach ist ja die Reaktion nochmal höher einzuschätzen, denn es ist bereits der zweite Schock in dieser ersten Halbzeit gewesen und trotzdem spielt Borussia weiter nach vorne und ist dem 1-2 sehr nah, beziehungsweise es wird dann auch kurzzeitig auf 1-2 gestellt. Doch dieses Tor hält der Videoüberprüfung nicht stand. Im Nachhinein, wenn ich jetzt alle Szenen betrachte, dann sage ich, das ist jetzt der zweitgrößte oder zweitkleinste, in Anführungsstrichen, Skandal, wenn man so will. Auch hier, wenn ich es isoliert betrachten würde, würde ich immer noch sagen, selbst wenn es diese Nachspielzeit am Ende nicht gegeben hätte und diese Szene, auch dieses Ding hat irgendwie einen faden Beigeschmack, weil Schröder bewertet die Szene auf dem Platz, gibt das 1-2, dann wird sich das minutenlang angeschaut und niemand wirkt sicher mit der Entscheidung. Florian Schröder gibt nicht klar irgendwie die Körpersprache her oder so, dass er sagt, ja, ganz klare Kiste, sondern guckt sich das minutenlang an, wirkt auch unsicher und dann, ja, sagt er, Kleindienst hat Hinkapi gefoult. Ich gebe nur zu bedenken, Fußball ist auch ein Kontaktsport. Und mir kann doch keiner erzählen, dass das jetzt ursächlich war, dass Kleindienst dieses Tor hat erzielen können. Wenn man sich ganz genau anschaut, Hinkapi, der wartet ja erstmal, was passiert jetzt eigentlich, und mit 2 Sekunden Abstand fällt ihm ja erst ein, dass er ganz hart getroffen wurde. Also für mich ist das alles eine ganz große Shitshow. Auch dieses Ding verstehe ich nicht.
Ja, das ist tatsächlich das Ding, wo ich mich am meisten, glaube ich, darüber aufgeregt habe. Mal abgesehen von der letzten Entscheidung im gesamten Spiel, was den VAR betrifft. Ich bin da absolut bei dir. Aus meiner Wahrnehmung, und das habe ich auch bei X Twitter geschrieben, dass das für mich auch ein Kontaktsport ist und das auch dazu gehört, dass man vielleicht mal Bein an Bein kommt oder dass irgendwie mal irgendein Kontakt hergestellt wird, aber auf der anhand der ganzen Bilder, die ich gesehen habe am Fernseher, konnte ich jetzt nicht erkennen, okay, hier hat Kleindienst jetzt absolut rüde oder gefährlich gefoult, irgendwie einen Tritt oder irgendwas in der Richtung begangen, was ursächlich wäre, dass Hincapié derart theatralisch sich auf den Boden wirft und quasi ein Gesicht aufgrund von quälenden Schmerzen offensichtlich hat oder hatte. Das konnte ich mir nicht erklären und ich finde dann einfach, dass man das halt dann durchwinken lassen müsste, wenn man zu der Entscheidung kommt, okay, man kann es nicht definitiv entscheiden, ob jetzt dieser Kontakt, was auch immer er war, ob der Wade, Fuß, das konnte mir auch keiner wirklich erklären, was genau da jetzt berührt wurde und in welcher Intensität. Aber im Zweifel, meiner Meinung nach, müsste man dann diesen Treffer geben, weil mir fehlt da einfach die Intensität in dieser Aktion, die dazu führen würde, dass Hincapié jetzt halt diese Art von, ja, Verletzung oder was auch immer zuziehen könnte, weil da zwei Spieler zum Ball gehen und halt in dem Fall Kleindienst einfach schneller agiert, vielleicht ein bisschen berührt und dann fällt halt das Tor. Ja, ich finde das, in der Situation fand ich das schon ziemlich kleinlich. Ich wusste aber noch nicht, was danach alles noch kommt. Deswegen, im Nachhinein, vielleicht würde ich es auch nochmal anders bewerten, aber in der Situation, so zur Halbzeit, dachte ich, gut, da kann man es mit dem Kontaktsport auch wirklich sein lassen.
Ja, genau so ist es. Und alleine die Tatsache, dass sich solche Szenen 3, 4, 5, 6, 7 Mal angeschaut werden im laufenden Spiel, das unterstreicht doch schon, dass es keine hundertprozentige Fehlentscheidung war zur Hölle. Ich verstehe es nicht, wirklich. Also ich muss jetzt auch meine Aggression hier aufsparen für die nächsten Diskussionen. Deswegen lass uns einfach weitermachen, sonst rege ich mich jetzt schon genug auf. Also Halbzeit, dann erstmal Pyroshow und ja. Danach ein guter Start in die zweite Hälfte von Bayer Leverkusen. Das wären jetzt so die Key Facts der Minuten, weiß ich nicht, 45 bis 55.
Und danach gab es ja dann schon was für Borussia zu feiern, wobei auch da wieder der VAR seine Rolle gespielt hat. Schön, dass dann der Freistoß von Stöger auf den langen Pfosten von Itakura ging, der dann maßgeblich im Abseits stand, was dann halt dann gegengeprüft wurde und es halt nicht der Fall war. War übrigens auch sehr, sehr nervig, dass es das so lange gedauert hat. Kann man sich auch vorstellen, dass es im Stadion nochmal unerträglicher war. Die haben auch immer wieder auf so eine Gruppe von, glaube ich, jüngeren Frauen geschaltet, die allesamt auf ein Handy geschaut haben. Auch das ist überhaupt für mich auch schon mal ein Armutszeugnis, dass wir nach so vielen Jahren des VAR es nicht schaffen, es irgendwie für die Zuschauer im Rund mal transparent zu machen, was denn da geprüft wird, wie geprüft wird, was vielleicht auch eventuell ein bisschen kommuniziert wird. Man ist komplett blank als Stadionzuschauer. Ich hatte das Glück, dass es halt im Fernsehen alles kommentiert wurde. Zumindest kann ich es mal so dann ein bisschen besser ertragen. Aber zum Tor, Itakura köpft den Ball dann Richtung Mitte. Elvedi köpft, glaube ich. Muss dann im zweiten Versuch dann nochmal nachtreten, weil noch pariert wurde. Und dann feiert Borussia den Anschlusstreffer, den ich in dieser Situation dann auch verdient fand. Weil, wie gesagt, die Aktion von Kleindienst davor und auch die Angriffsbemühungen in der ersten Hälfte haben alle mal einen ersten Treffer legitimiert.
Danach, nach dem 1:2, was ja auch minutenlang nochmal überprüft wurde, wo ich kurioserweise der Auffassung war, genauso wie übrigens später beim 2:2, ja, augenmaßtechnisch hätte ich jetzt gesagt, das wäre sogar knapp abseits gewesen, aber da hatten wir dann Glück, also das 1:2 zählte, Nico Elvedi im Nachhaken sozusagen und auch das 2:2 später und darüber würde ich jetzt dann sprechen, weil so zwischen der 59. und der 85. passierte jetzt ja nicht so viel. Also Leverkusen hat wenig zugelassen, wir allerdings auch, dementsprechend können wir jetzt auch über das 2:2 sprechen, ein, wie ich finde, herausragendes Tor. Ich liebe alles daran. Kevin Stöger, Tim Kleindienst haben sich so wunderbar eingefügt und dieses Tor ist auch ein Tor des Willens, das zweite, was Kleindienst an dem Tag geschossen hat und es ist einfach ein Tor, wo es unfassbar einfach aussieht, wie das Ganze entsteht. Aber dafür brauchst du erstmal das Auge eines Kevin Stöger und auch einfach diese Raffinesse gepaart mit der Mentalität von Tim Kleindienst. Also die beiden haben das Potenzial zum Traumduo. Das haben diese 90 Minuten plus 11 gegen Bayer Leverkusen schon unter Beweis gestellt.
Ja, das war dann quasi die zweite Aktion, also das zweite Tor, bei dem Stöger irgendwie seine Fingerchen im Spiel oder sein Füßchen im Spiel hatte. Nämlich beim Freistoß, beim Anschlusstreffer war er auch schon beteiligt und jetzt beim 2-2. Ich glaube, diesen Pass hat einfach niemand erwartet. Letztlich ich am Fernseher habe gedacht, wow, dass den in der Situation so fein mit dem linken Fuß zu spielen und Klein jetzt dann, wie er sich dann da reinwirft in diesen Pass einfach und wirklich mit allem, was er hat, da einfach diesen Treffer erzielen möchte, den er sich, glaube ich, noch so halb auf den Boden gelegt hat und dann den Ball dann quasi noch mit dem Fuß getroffen hat und dann ins Tor büxiert hat, ist es am Ende auch wirklich scheißegal, wie das Ding reingegangen ist, aber man hat halt gesehen, der möchte einfach Tore erzielen und das hat mir am meisten Spaß gemacht an diesem Fußballabend, dass man einerseits diese feine Klinge von Stöger hatte und andererseits diesen unbändigen Willen, einfach so ein Tor zu erzielen. Das macht unfassbar Spaß, den beiden zuzuschauen. Hat das auch schon aus Testspielen so den Eindruck gewonnen, dass so ein kleines, so ein Mini-Haaland ist fast schon, weil er so beweglich ist, gerne in die Tiefe geht, gerne Tore erzielt. Und jetzt auf so einen hohen Podest zu heben, das möchte ich jetzt auf gar keinen Fall so nach dem...
Das ist der Ostalp-Haaland, das klingt gut.
oder sowas. Auf jeden Fall machen die beiden absoluten Spaß und ich freue mich auf das, was da noch kommt.
Ja, und das, was danach noch kam, darüber hatte ich im Nachhinein keine Freude mehr. Sprechen wir mal jetzt über die Viertelstunde nach dem 2:2 in der 85. Alleine das sagt schon einiges aus, aber gut, pyrobedingt und natürlich auch diese langen Checks mit dem Abseits, verstehe ich übrigens auch nicht, ne? Das kann ja nicht sein, dass das so lange dauert. Unglaublicher Mist, aber der größte Mist, der kam danach. Also die Nachspielzeit erstmal ganz gut überstanden. Eine kritische Situation als Grimaldo abschloss, so in der 91., 92. Da hatten wir ein bisschen Glück. Das braucht man aber auch. Ne? Leverkusen legt sich seine Gegner zurecht. Wir wissen alle um die Lucky-Punch-Qualitäten dieser Mannschaft. Und trotzdem, wie es dann gefallen ist, das ist alles andere als verdient. Der VAR greift ein, nachdem Itakura gegen Adli in ein Tackling geht, der Ball dann irgendwie geklärt wird und dann spielt, glaube ich, Luca Netz einen langen Pass, einfach langen Hafer Richtung Leverkusener Kasten. Cvancara erläuft den, macht es dann gut und hat einen Abschluss und der war gar nicht mal so schlecht. Er hätte sogar Stöger zentral anspielen können, wäre vielleicht sogar besser gewesen. Jetzt stell dir einmal vor, dieses Torfeld, Borussia Mönchengladbach geht 3:2 in Führung und Robert Schröder wird dann zum Video gerufen. Das ist das Einzige, was mich das ganze Wochenende noch so ein bisschen moralisch über Wasser gehalten hat, dass dieses Tor für uns zum Glück nicht gefallen ist. Ansonsten wäre das ja die absolute Kernschmelze gewesen in diesem Stadion.
Ich habe mich auch, wie gesagt, im Urlaub dann auch tagelang mit meinem Bruder darüber unterhalten, wie beschissen ich diese Situation fand. Ich habe mich auch erst tatsächlich nur über diese Kleindienstaktion aus der ersten Hälfte sehr viel geärgert. Aber es dann immer mehr Nachrichten eintrudelten, wie denn die Situation, sage ich jetzt mal, von höheren Experten zu bewerten ist. Ob der Kicker hatte was veröffentlicht, dann meldete sich Knut Kircher am Doppelpass. Das häufte sich dann so an im Laufe der Zeit und ich habe das alles konsumiert und ich habe in mir immer mehr so ein größeres Grummeln gefunden, wie scheiße diese ganze VRR-Situation war, dass es keine hundertprozentige Fehlentscheidung war in der Situation für Schröder. Ich habe mir auch die Szenen jetzt mehrfach angeguckt und ich habe nie erkennen können, zweifelsfrei, ob jetzt da Itakura noch dran war, ob er nicht dran war, wie der Ball gesprungen ist, habe ich ein bisschen mehr analysiert. Also eigentlich nervt mich das, mich mit solchen Situationen im Detail auseinanderzusetzen, weil das für mich eigentlich kein Inhalt von Fußball ist. So reden wir eigentlich die ganze Zeit jetzt nur über diese VAR-Entscheidung, obwohl es gar nicht notwendig gewesen wäre, da einzugreifen. Das ärgert mich am allermeisten, dass man bei so einem eigentlich ordentlichen Spiel von unserer Mannschaft dann nur über diese Scheiße redet, die quasi der VAR da fabriziert hat, weil offensichtlich man es da 8 Jahren immer noch nicht gepackt hat, bei wirklich hundertprozentigen Fehlentscheidungen einzugreifen, die eindeutig erkennbar sind, was in dem Fall einfach nicht der Fall ist. Ich blick es nicht, dass das jetzt uns quasi einen Punkt gekostet hat, so kurz vor Schluss. Und ich mir nachher dann tatsächlich auch noch überlegt habe, wie oft wir eigentlich von dem VAR schon benachteiligt wurden in den vergangenen Jahren. Und man einfach feststellen muss, dass dieses System, so wie es halt gerade läuft, nicht perfekt ist, aber es auch eigentlich fast immer daran liegt, dass die Personen, die es ausführen, einfach fehleranfällig sind as hell. Also die einfach Situationen dann, du hast es gerade eben auch schon mal bei einer Situation gesagt, bis ins letzte Detail analysieren, wir Zuschauer lassen bis ins letzte Detail analysieren und werden alle feststellen, ja, das war eigentlich gar keine hundertprozentige Fehlentscheidung, das hätte man gar nicht groß, hätte sich ja vorher gar nicht einschalten müssen. Und ja, ich rede mich jetzt hier auch wieder um Kopf und Kram, beziehungsweise ich wiederhole eigentlich nur das, was in meinem Kopf die ganze Zeit abging. Einfach nur ärgerlich, ich finde es beschissen, dass das so immer noch gehandhabt ist, dass man immer noch nicht das Gefühl hat, dass dieser VAR nach 8 Jahren ausgereift ist und wir wieder einmal die Leidtragenden bei so einer Situation einfach sind.
Geht aber auch gar nicht jetzt, finde ich, darum, dass wir jetzt da überproportional häufig benachteiligt wurden. Weiß ich gar nicht. Ist jetzt auch egal. Isoliert will ich jetzt dieses Spiel betrachten. Und diese Szene ist einfach ein Skandal. Das ist niemals eine hundertprozentige Fehlentscheidung. Noch viel weniger, als es jemals eine hundertprozentige Fehlentscheidung gewesen sein konnte bei dem Tor von Kleindienst in der ersten Halbzeit. Die Kameraaufnahmen, genau wie du es sagst, sie beweisen gar nichts. In keine Richtung. Sie beweisen nicht Itakuras Berührung, noch eine Berührung am Fuß von Adli. Das ist so ein Irrsinn. Stattdessen gibt es eine minutenlange Unterbrechung, nachdem erstmal Cvancara eine Riesenchance da quasi noch hat. Wird sich gemeldet, Cortus, der da als VAR agiert, wo man sich auch fragen muss, für die Bundesliga auf dem Feld hat es offenbar nicht gereicht. Der wurde nämlich Ende 2023 aus dem Verkehr gezogen. Und für einen Keller ist er gut genug, oder was? Mittlerweile haben die im Keller doch eine andere Wirkmacht als die auf dem Platz. Robert Schröder, der muss einem ja leid tun. Der hat es auf dem Feld richtig begutachtet. Und zwar, das war ein Tackling, irgendwie gingen beide da zum Ball und dementsprechend, Reminder, Hinterkopf, Fußball ist Kontaktsport, wir sind hier nicht beim Basketball, dementsprechend, alles ist gut und lass es weiterlaufen. Aber dann in der 90. plus 11, diesen Elfmeter zu pfeifen, nachdem du dir das selbst noch dann unglaublich lange anschaust und dann, das ist ja die größte Härte an der Nummer, der scheint sich schon sicher zu sein, geht schnurstracks von diesem Bildschirm weg, bleibt nochmal stehen, dreht sich nochmal um und guckt sich das nochmal an. Und wenn du dir dann noch nicht sicher bist, nochmal zurückgehst, dann willst du mir sagen, dass das eine hundertprozentige Fehlentscheidung war, dass das ein VAR-Einsatz in der 90. plus 11 rechtfertigt? Also die haben nicht mehr alle Tassen im Schrank. Und dann höre ich am Sonntagmorgen Knut Kircher, den Schiedsrichterchef. Und die Gilde, hörst du ja ganz selten mal Kritik üben. Selbstkritik üben. Und dann sagt er, ja, nö, das hätte so nicht sein sollen, sinngemäß. Ne? Ich weiß jetzt nicht das genaue Zitat. Das hätte so nicht sein sollen. Fehler passieren halt. Ja, schön. Schönen Dank auch. Ihr kriegt das jetzt im 7. oder 8. Jahr oder wie lange auch immer nicht hin, dass das Ding läuft. Ihr sorgt nur für Theater, ihr sorgt nur für Emotionen auf der falschen Ebene, ihr killt die echten Emotionen nach jedem Tor und jetzt gehe ich durchs Wochenende und kann über so eine Scheiße hadern. Und es geht mir doch gar nicht um die einzelnen Menschen, um den Schiedsrichter, der was Falsches sieht. Diese Szenen früher hatten wir auch, dann wurde eben ein Tor gepfiffen, das keines war. Dann wurde ein Elfmeter verweigert. Dann wurde ein klarer Elfmeter nicht gegeben. Oder dann wurde ein Elfmeter fälschlicherweise gegeben, obwohl es eine Schwalbe war. Weißt du was? Dann habe ich mich auch geärgert. Dann habe ich aber nicht diese Meta-Diskussion in meinem Kopf, wo es um das große Ganze geht, wo es einfach darum geht, dass das Konzept VAR so viel von dieser Essenz des Fußballs nimmt und so wenig gibt. Irgendwelche Technokraten können mir jetzt sagen, hier von wegen, ja, hier, da sind 43% mehr Szenen jetzt irgendwie overruled worden und das ist alles richtig und dementsprechend hat das den Fußball fairer gemacht. Fußball ist kein Technokratensport.
Emotionen scheint das der ganze Kram ja zu wecken, aber wenn es halt negative sind, bringt das halt auch überhaupt gar nichts. Also ich bin auch bei dir, der VAR, so wie er jetzt umgesetzt wird. Ich fand zum Beispiel bei der M, so wie er gemacht und umgesetzt wurde, fand ich ihn schon akzeptabel, aber irgendwie kriegen wir es in der Bundesliga nicht hin, ja, so wie ich mir das halt im Best Case einfach vorstelle, ihn so umzusetzen, dass es halt fanfreundlich ist. Und da haben wir schon öfters darüber diskutiert, das fängt an mit irgendwelchen Transparenzgeschichten im Stadion, dass der Zuschauer da überhaupt nicht weiß, was da wirklich auf dem Platz passiert, was geprüft wird, dass da, deswegen habe ich es vorhin angeführt mit den einzelnen Fällen, die mir in Erinnerung geblieben sind, in Stuttgart, in Wolfsburg oder gegen die Bayern, dass da immer auch eine gewisse menschliche Komponente mit drin ist, jetzt wie auch in dem Fall, diese Abhängigkeit dann vom Videoschiedsrichter, der dann zu viel Macht genießt, dass er dann irgendwas übersieht und dann ist der quasi der Feldschiedsrichter die ärmste Sau auf dem Platz, weil er dann im Endeffekt sich darauf verlassen muss, dass die Kollegen, die da in Köln sitzen, die richtigen Bilder liefern. Und so geht das halt immer weiter. Es gibt immer wieder Fallstricke und Negativpunkte. Das überwiegt einfach inzwischen zu sehr, dass man sagen kann, ja, lass das noch weiter so laufen. Also bin ich auch bei dir. Wenn das so weitergeht, es killt ohnehin schon im Stadion immer wieder die Emotionen, weil man immer noch mal abwartet, hey, ist da vielleicht was zum Überprüfen? Es macht so keinen Spaß mehr, wenn man dann pausenlos über solche Situationen dann diskutieren muss. War ja auch ursprünglich mal ein Punkt, dass man das gesagt hat, ja, wenn der Videobeweis da ist, dann gibt's ja nicht mehr großartig viel zu diskutieren. Hat sich ja auch komplett erledigt. Wir diskutieren gefühlt, wenn solche Entscheidungen dann getroffen werden, noch mehr als sonst, weil man dann halt, wie gesagt, tiefer in die Analyse gehen muss, um solche Bilder sich dann pausenlos anzuschauen. Es macht alles keinen Spaß mehr. Deswegen hoffe ich meine, es ist meine Hoffnung, dass das halt irgendwann sich irgendwie löst. Aber natürlich habe ich hier groß reden. Ich habe da keine Macht drüber. Aber aus Fansicht würde ich schon sehr begrüßen, wenn man da langsam mal in die Pötte kommt und etwas findet, was uns Fans mehr entgegenkommt. Und wenn es dann ist, den ganzen VAR abzuschaffen, würde ich auch gut mitleben können.
Ja, wenn irgendwie diese Petition da hilft von dem FBMB, von dem FBMG Supporters Club, dann bin ich dabei. Ich habe da keinen Glauben dran. Wahrscheinlich müssen irgendwann Tennisbälle fliegen, würde ich komplett supporten. Mir ist da mittlerweile dieses Thema VAR so wichtig geworden, weil es so viel nimmt vom Fußball, dass ich jegliche Protestaktionen dagegen auch unterstützen würde. Also ich würde das komplett nachvollziehen. Solange sie natürlich in einem normalen und unbedenklichen Rahmen sind. Also nochmal ganz wichtig dabei, einzelne Personen, finde ich, darf man da nicht angreifen. Oder man sollte dieses gesamte Konzept angreifen, aber jetzt nicht die einzelnen Personen, weil ich würde behaupten, fast jeder Schiedsrichter wurde schon in eine so dubiose Szene eines On-Field-Reviews geschickt, wo er es eigentlich nicht hätte sich nochmal anschauen dürfen, dass man da das große Ganze eher kritisieren muss. An dieser Stelle würde ich sagen, Deckel drauf und ja, jetzt spielen wir in Bochum. Ist jetzt ein harter Cut, aber lass uns da jetzt einfach versuchen, irgendwie ein Ende zu finden und versuchen darauf zu hoffen, dass es ein VAR-freies Wochenende gibt. Samstag 15:30 Ruhrstadion. Das klingt sehr, sehr schmackhaft. Der VfL Bochum mit einer 0-1-Niederlage in Leipzig gestartet. Trotzdem war ein gutes Spiel, war ein überraschend gutes Spiel. Im Pokal ausgeschieden als einziger Bundesligist bis dato. Aber trotzdem, das wird wieder ein heißer Ritt. In den letzten 3 Jahren 2-mal dort gewonnen, Borussia. Also es gibt auch ein bisschen was, was positiv stimmt. Vor allen Dingen natürlich die eigene Leistung am Freitag.
Ja, ich glaube, deswegen wird auch der Druck ein bisschen größer werden. Ohnehin größer, wenn man sich ja da die Punkte verspricht. Wenn man so auf das Restprogramm dann guckt, in den nächsten Spielen. Ja, ich hoffe, dass man so weitermacht wie jetzt in Leverkusen, gegen Leverkusen, und man in Bochum dann entsprechend einen Sieg holt. Ich gehe auch davon aus, dass es jetzt keine großen Änderungen in der Startelf geben wird. Das wird erstmal so weiterlaufen und so funktionieren, wie die Mannschaft sich jetzt gerade zusammengefunden hat. Hack wäre jetzt noch so ein Kandidat, wo ich dann überlege, ob er vielleicht irgendwann reinrückt, aber das wird wahrscheinlich noch was länger dauern, bis man ihn dann wieder in die Startelf stellt. Ansonsten, ja, Bochum, ich weiß nicht, ich habe es jetzt nicht so 100% verfolgt im Sommer, sind ja auch so ein bisschen gehandelt als einer der Abstiegskandidaten, so hatte ich das Gefühl. Umso eher hoffe ich, dass man dann da den ersten Auswärtssieg eintüten kann.
Stichwort Aufstellung, ich denke mal, größere Änderungen sind nicht zu erwarten. Also es ergibt natürlich auch Sinn, jetzt erstmal, wo auch noch keine Verletzungen da sind, eine Mannschaft sich so einspielen zu lassen. Rocco Reitz hatte ja gegen Leverkusen den Vorzug erhalten vor Philipp Sander einmal mehr und ich denke mal, er dürfte sich jetzt auch mit seiner Leistung alles andere als rausgespielt haben. Dementsprechend hat er da wahrscheinlich eher so weiterhin knapp die Nase vorn und ansonsten, ja, hängt natürlich vieles von möglichen Last-Minute-Transfers ab und vor allen Dingen von der Genesung eines Robin Hack, der mir schon grundsätzlich besser gefallen würde als Alassane Plea mittlerweile, weil ich glaube, die Zeit von Plea ist einfach vorbei, beziehungsweise bis auf die erste Saison war das nie richtig konstant im Gladbach-Trikot. Wir wissen alle, was er zeitweise zeigen kann, aber wir wissen auch alle um die unglaublichen Leistungsschwankungen, haben wir auch jetzt wieder gesehen. In Aue war das richtig gut, gegen Leverkusen war für mich Alassane Plea der schwächste Mann auf dem Platz. Deswegen Robin Hack stattdessen zu bringen, würde ich cool finden. Ich glaube aber nicht dran. Also kann ich mir nicht vorstellen. Ich denke, er wird erstmal wieder nur im Kader sein und wird dann vielleicht diesmal eine Option sein, je nach Spielverlauf. Aber ich glaube jetzt nicht an eine Startelf-Änderung in Bochum.
Ja, das sind wir, glaube ich, auf einer Linie. Jetzt wird es natürlich dann auch von Transfers abhängen. Ja, jetzt sind auch wenige Tage Zeit, in denen Borussia agieren könnte. Da gibt es ja so ein paar kleinere, würde ich sagen, heiße Eisen, die noch Borussia da hat. Und fangen wir mal an mit Elvedi. Irgendwie sprechen wir fast jedes Jahr über ihn, ähnlich wie bei Kone. Wenn da jetzt ein Angebot reinflattert, denke ich mal, dass Borussia da sehr gesprächsbereit sein wird und ihn dann gehen lässt. Bei Itakura hatte ich jetzt von Gerüchten mitbekommen, die PSV, ich glaube, das war sogar irgendein, ich glaube, der technische Direktor war im Stadion, soweit ich das richtig gelesen habe, der explizit Itakura beobachtet haben soll. Und da ist man wohl noch vom Angebot her anscheinend zu weit auseinander. Würde ich mir jetzt aber aufgrund der Leistung jetzt gegen Leverkusen ein bisschen wehtun, wenn er jetzt gehen würde, weil er dann doch im Verhältnis zu Elvedi dann doch eher die Konstante war, so würde ich jetzt behaupten. Ja, Kone hatte ich gerade erwähnt. Ja, er stand ja nicht umsonst jetzt nicht im Kader. Wenn da hoffentlich dann 20 bis 25 Millionen Euro rumkommen, ja, top. Also dann könnte Borussia nochmal, vor allem in der Abwehr, nochmal nachlegen, weil das war ja offensichtlich das schwächste Glied im Heimspiel gegen Leverkusen.
Und dann gibt es natürlich auch mit Florian Neuhaus noch eine weitere spannende Personalie, wo es ja jetzt hieß, er sei schon in Augsburg gewesen und eine Leihe zum FCA stünde da zur Disposition. Ich denke mal, um diese vier Personalien einzuordnen, also wenn jetzt irgendein anderer Spieler noch geht, das wäre dann wirklich eine große Überraschung, sehe ich jetzt nicht kommen. Deswegen die vier Spieler, auf die konzentriert es sich. Kone sicherlich der klarste Verkaufskandidat, weil Borussia da natürlich auch das meiste rausholen kann und will. Geht vielleicht nach Italien bei einem guten Angebot. Das wäre jetzt erstmal so mein Fazit. Bei Neuhaus geht vielleicht nach Augsburg, wenn Kone nicht geht, weil ansonsten kannst du es eigentlich nicht bringen. Weil dann wird es da schon fast dünn. Kramers Vertrag wurde aufgelöst, auch sicherlich zu Recht von beiden Seiten aus. Oskar Fraulo ist jetzt an Utrecht verliehen mit einer Kaufoption, die irgendwie bei über 4,8 Millionen liegen soll. Dementsprechend, ja, der ist auch keine Option mehr. Und dann wären es ja nur Weigel, Reitz und Sander. Und eine vierte Person hätte ich schon gerne in der Zentrale. Klar, Itakura kann man auch immer nach vorne ziehen im Notfall. Es gibt sicherlich auch einen Swida oder so, theoretisch, aber das kann jetzt keine ernsthafte Option sein. Dementsprechend, also Kone und Neuhaus weggeben und keinen Ersatz zu haben, das kann ich mir nicht vorstellen und wäre auch nicht klug. In der Abwehr, Elvedi, würde ich sagen, geht bei einem guten Angebot und Itakura geht vielleicht bei einem sehr guten Angebot. Er scheint mir aber auch unrealistischer zu sein, beziehungsweise ich gehe jetzt mittlerweile eigentlich, wenn ich jetzt final sagen müsste, dann gehe ich davon aus, dass bei Kone irgendwas noch klappt. Da bin ich jetzt auch einfach mal optimistisch, weil man es sehr klar kommuniziert hat natürlich auch, weshalb er gegen Leverkusen nicht im Kader stand. Aber alle weiteren würde mich schon wundern. Sonderfall vielleicht noch im Angriff, Grant Leon Ranos, der wird verliehen, sofern ein Interessent da ist und er sich das im Prinzip vorstellen kann. Und ich denke, da gibt es einfach sicherlich noch irgendwas, was sich ergibt. Also so schlecht wird das schon nicht sein. Und wenn das jetzt irgendwie, keine Ahnung, holländische zweite Liga ist, Schweizer erste Liga oder sowas, das wäre ja dann eine Möglichkeit.
Ja, ich hoffe grundsätzlich, dass noch irgendetwas passiert. Wie gesagt, weil in der Abwehr, glaube ich, wäre es noch gut, wenn irgendwie der Konkurrenzkampf geschärft werden würde, weil Elvedi ja offensichtlich ja Rat machen kann, was er möchte und der ja trotzdem gesetzt ist und Friedrich da jetzt nicht genug Druck aufbauen kann und Kjaerode ja auch dann direkt auf die Bank zurück verfrachtet wird, wenn Levedi fit ist. Deswegen wäre es schön, wenn wir da eine Option hätten, auch gegebenenfalls für die linke Abwehrseite. Und ja, bei dem Kone-Neuhaus-Thema, da habe ich vielleicht noch die Hoffnung, dass, wenn da was passiert, bei beiden gegebenenfalls, dass man dann vielleicht noch irgendeinen Spieler holt, der neben Weigl vielleicht andere Qualitäten an den Tag legen kann. Also ich lese mal hier von diesem Joris Schotta, oder wie der ausgesprochen wird. Das wäre ein spannender Spieler, finde ich, für Borussia. Aber ja, das ist jetzt alles nur geraten und Gerüchte, Gemunkel. Ob da noch was passiert, weiß ich natürlich nicht. Aber ich glaube, es wäre schon noch notwendig, wenn da jetzt jemand geht, dass man dann auch irgendwie personell, vor allem im Abwehrbereich, nachlegt.
Also, soweit die Transferausgangslage jetzt auf den letzten Metern. Vielleicht nochmal zur Einordnung. Bis Freitagabend sind noch Transfers möglich. Es gibt aber in manchen Ländern auch noch längere Zeiträume. Also zum Beispiel in der Schweiz kann man, glaube ich, noch bis irgendwie zum 9. September transferieren. Also dementsprechend Vereine aus manchen Ländern können auch noch länger Spieler holen. Aber Borussia kann einkaufen nur noch bis Freitagabend und dementsprechend wird Freitag dann natürlich als Deadline Day wieder ganz besonders interessant für Florian Plettenberg und Co. Und auch wir werden natürlich mal da das ein oder andere Auge im Tagesverlauf drauf werfen und dann natürlich auch in der nächsten Woche sollte noch irgendwas passieren, abgangs- oder zugangstechnisch das Ganze auch analysieren hier im Podcast. Samstag dann das Spiel, finde ich sehr erfrischend, dass wir jetzt wirklich nur ein Spiel vor Ende der Transferperiode hatten. Also meiner Auffassung nach sollte man das eh alles vorziehen, weil, weiß ich nicht, irgendwie spüre ich diesen Vibe nicht so richtig und finde es auch manchmal ein bisschen unfair, wenn dann Mannschaften irgendwie schlecht reinstarten, die haben aber dann noch Kohle übrig und dann noch irgendwie andere Mannschaften schwächen, die dann eben nicht mehr reagieren können, ne, mit irgendwelchen unmoralischen Angeboten. Dementsprechend bin ich kein Freund davon, wie es aktuell läuft. Ich weiß nicht, wie du das findest, aber ja, also ich finde es irgendwie nicht cool.
Ja, ich bin auf deiner Linie. Ich bin auch ein Fan davon, dass man diesen Deadline Day in allen nationalen Ligen auf denselben Tag setzen sollte. Einfach, dass auch für alle Mannschaften und Kaderplaner die gleichen Voraussetzungen herrschen. Und ja, wie du es gesagt hast, wäre eigentlich schön, wenn nicht Mannschaften, die jetzt schlecht reingestartet sind, dann anfangen, panisch dann noch einzukaufen, weil sie da vielleicht noch 10, 20, 30 Millionen Euro übrig haben und dann ja so ein kurz vor Schluss ein riesiger Domino-Effekt entsteht und dann alle irgendwie dann hektisch einkaufen müssen. Das kann auch nicht Sinn und Zweck der ganzen Sache sein, dass sich dann noch die Karten gegebenenfalls so kurz oder in einer Saison dann nochmal ändern könnten. Das bin ich voll bei dir.
Dann würde ich jetzt sagen, kommen wir zum allerletzten Tagesordnungspunkt für die heutige Folge. Und zwar ja, so ein bisschen der Block Sonstiges, wo wir jetzt auch über die U-Mannschaften und auch das Frauenteam von Borussia Mönchengladbach sprechen werden, zumindest kurz. Und zwar die U23 hat ihr erstes Spiel verloren. Am 5. Spieltag war das der Fall. Also es war ja ein sehr, sehr guter Start mit 10 Punkten aus 4 Spielen. Jetzt verliert man beim neuen Tabellenführer der Regionalliga West bei Fortuna Köln am Freitag mit 2:4. Köln früh mit 2:0 in Führung gegangen. Dann konnte Gladbach noch in der ersten Halbzeit ausgleichen durch Tore von Noah Pesch und Charles Herrmann. Kurz nach der Halbzeit dann allerdings doppelter Nackenschlag. Erst die gelb-rote Karte gegen Lukas Ulrich und danach dann nur 5 Minuten später das 3:2 für Fortuna Köln. In der Nachspielzeit der Treffer zum Endstand. 10 Punkte damit jetzt aus 5 Partien. Platz 6 heißt das und Samstag geht es weiter mit einem Heimspiel um 14 Uhr gegen Wiedenbrück. In der U19 sieht es sehr, sehr gut aus. Die Nachwuchsliga Gruppe F müssen wir uns da anschauen, um Borussia Mönchengladbach zu finden. Borussia gewinnt in Kaiserslautern 2:0, 5 Spiele, 5 Siege, 23:0 Tore. Der nächste Gegner am Samstag, Hansa Rostock, das allerdings ein Pokalspiel. Also das ist schon eine Ansage, ne? Auch wenn da jetzt ein 7:0 gegen Hennef und ein 9:0 gegen Wiesbaden drin ist, aber es scheint irgendwie was in die richtige Richtung zu laufen und auch hier muss man ja sagen, irgendwie ganz lustig, sage ich mal so, dass es ausgerechnet dann gut läuft, wenn Roland Wirkus nicht mehr Nachwuchsdirektor ist.
Stimmt schon irgendwie. Man muss sagen, aus dieser Jahrgang, soweit ich ihn jetzt aus der Ferne beobachten konnte, einige spannende Talente beinhaltet. Ja, also 23-0, 5 Spiele, 5 Siege, ist, da muss man, glaube ich, darüber diskutieren, dass das außergewöhnlich gut ist. Und man jetzt natürlich hofft, dass aus diesem Jahrgang dann das ein oder andere Talent vielleicht dann mal zu den Profis dazustoßen kann.
Vielleicht noch was ganz Grundsätzliches zu diesen U-Ligen. Das gilt für die U19, aber auch für die U17. Und zwar, man hat da jetzt eine Modusänderung vorgenommen. Es gibt jetzt diese sogenannten Nachwuchsligen. Das sind 64 Mannschaften, die aufgeteilt sind in 8 Gruppen, A8 Mannschaften. Und Borussia ist eben in so einer Westliga sozusagen mit dem FC Köln, mit Leverkusen, mit Kaiserslautern, Alemannia Aachen, Wien Wiesbaden, Viktoria Köln und dem FC Hennef 05. Und man spielt gegen jede Mannschaft 2 Mal, also Hin- und Rückspiel, 14 Spieltage also in Summe, und die ersten 3 der Tabelle, und das wird Borussia natürlich schaffen, die kommen dann in die sogenannte Hauptrunde, also die ersten 3 aus diesen 8 Gruppen, diesen 8 regionalen Gruppen. Das sind dann 24 Teams in Summe, und in der Hauptrunde werden 4 Gruppen gebildet mit je 6 Mannschaften. Dort hat man dann gegen die 5 Gegner auch Hin- und Rückspiel, sodass man dann auf 10 weitere Spieltage kommt. Und die ersten 4 dieser 6er Gruppen ziehen dann in die K.O.-Runde ein, und da geht es dann um die deutsche Meisterschaft im Knockout-System. Also ab dem Achtelfinale straight ein Spiel, kein Hin- und Rückspiel bis zum Ende, und dann wird am Ende ein deutscher Meister stehen. Das ist in der U17 genau dasselbe Spiel. Da ist Borussia in einer Gruppe mit Schalke, Düsseldorf, Bochum, Essen, Duisburg, Oberhausen und Wuppertal. Also so eine Niederrheinliga mehr oder weniger. Borussia hat in Duisburg gespielt am Wochenende. Es war Spieltag Nummer 3, 1-1 ausgegangen. Das sind jetzt 5 Punkte aus 3 Spielen, also Borussia noch ungeschlagen, und Samstag geht es weiter gegen Wuppertal. Der Modus also derselbe wie bei der U19. Und zu guter Letzt beenden wir die Folge noch mit der Verkündung eines Sieges, und zwar: Die Frauen sind in die Saison gestartet in der 2. Bundesliga und haben 2-1 gegen Andernach gewonnen. Das ist alles andere als ein kleiner Gegner auf Zweitligaebene. Die haben letztes Jahr um den Aufstieg in die Bundesliga mitgespielt. Dementsprechend ein schöner Sieg für Borussia. Weiter geht's am Sonntag beim SC Sand. Und jetzt ganz wichtig, in der Länderspielpause der Männer, und das ist ja schon nach Bochum der Fall, wird es ein Derby geben gegen Bundesligist 1. FC Köln im DFB-Pokal. Was eine Auslosung. Also da kann man mal hingehen, wenn man in der Nähe wohnt.
Ja, also ich wohne in der Nähe und ich werde sehr wahrscheinlich da vorbeischauen.
Jonas geht mit gutem Beispiel voran. Wenn ich jetzt nicht in Berlin wohnen würde, dann hätte ich da aber auch sowas von Bock drauf. Also seht zu, dass ihr da vielleicht hingeht, wenn es für euch eine Option ist, wenn ihr in der Nähe seid. Wäre doch eine coole Geschichte. An dieser Stelle verweise ich jetzt auf die nächste Folge nach Bochum. Da wird es dann natürlich, ja, so ein Transfer-Deadline-Day-Endspurt-Rückblick geben und natürlich der Fokus auf den ersten Auswärtsauftritt in dieser Spielzeit. Jonas, hat wie immer Spaß gemacht. Wir haben am Ende jetzt auch nochmal die Kurve bekommen und haben auch nochmal den Blutdruck runtergefahren nach dieser VAR-Kiste. Ich hoffe, dass wir solche VAR-Themenschwerpunkte sehr reduziert hier auffahren können in den nächsten 33 Spieltagen.
Ich befürchte leider, dass das uns nicht erspart bleiben wird, aber das zeigt die Vergangenheit, in der wir auch sehr oft über Schiedsrichterentscheidungen gesprochen haben. Aber ich glaube, es ist uns allen zu wünschen, auch den Zuhörern, dass das und auch den allen Fans des Fußballs von Borussia, dass das nicht allzu häufig vorkommt, weil ein Bundesliga-Auftakt quasi zur VAR-Show verkommen zu lassen und generell so viel Platz diesem Schiedsrichterwesen zu geben, das muss wirklich nicht sein.
Sagt Jonas, und ich, Kevin, schließe mich an. Das war der Pfostenbruch nach dem ersten Bundesligaspieltag und einer bitteren, wie unverdienten Niederlage am Ende von Borussia Mönchengladbach gegen Bayer Leverkusen. Bleibt uns treu, bleibt uns gewogen und hinterlasst gerne eine Bewertung bei Apple, bei Spotify, wird uns freuen. Bis nächste Woche, macht's gut. Tschüss.
Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.